Hallo, herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist unser Podcast.
Wir sind gerade aktuell ja in wirklich einer schwierigen Situation. Wir haben innenpolitische Unsicherheit. Wir sind in einer wirklichen starken Wachstumsschwäche, die vor allem aufgrund von strukturellen Problemen da ist. Wir sehen, dass es geopolitisch das Klima immer rauer wird, dass sich das auch auf die Weltwirtschaft auswirkt. Und genau in so einer schwierigen Lage wird Donald Trump Präsident unseres wichtigsten Handelspartners, unseres wichtigen Verbündeten.
Wie schlimm wird der Trump-Sieg für die deutsche Wirtschaft? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Andreas Bauer.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Tonspur Wissen kümmert sich einmal in der Woche um ein relevantes Thema der Forschung. Diese Woche besonders relevant und aktuell. Wenn ihr oder sie auch Fragen haben, immer her damit. Die Adresse ist tonspur@rheinische-post.de und wie immer, Lob und Kritik freut mich total. Ein paar Sterne und bei der Bewertung in eurem Podcast-Portal sind sowieso immer gut. Tja, und dann ging es doch erstaunlich schnell, dass wir wissen, wer der neue Präsident der USA ist. Er war schon mal da und das war, sagen wir es mal so, nicht gerade eine glückliche Zeit in den transatlantischen Beziehungen. Vor allem die exportorientierten deutschen Unternehmen fürchten sich jetzt vor den kommenden 4 Jahren. Warum? Was hat die deutsche Wirtschaft zu erwarten? Was hat Europa zu erwarten? Und wie wappnet man sich für harte Zeiten? Das frage ich jetzt Andreas Bauer, der am Münchner IFO-Institut Experte für Außenwirtschaftsforschung ist. Hallo, Herr Bauer.
Hallo, Frau Weinfeld.
Tja, Herr Bauer, Regierungskrise in Deutschland, Krise mit den USA. Wie kalt wird denn die deutsche Wirtschaft vom Wahlausgang in den USA erwischt?
Ja, da kann man, glaube ich, zwei Sichtweisen drauf haben. Zum einen ist es natürlich kalt erwischt im Sinne davon, dass es ein Riesenschock ist. Wir sind gerade aktuell ja in wirklich einer schwierigen Situation. Wir haben innenpolitische Unsicherheit. Wir sind in einer wirklichen starken Wachstumsschwäche, die vor allem aufgrund von strukturellen Problemen da ist. Wir sehen, dass es geopolitisch das Klima immer rauer wird, dass sich das auch auf die Weltwirtschaft auswirkt. Und genau in so einer schwierigen Lage wird Donald Trump Präsident unseres wichtigsten Handelspartners, unseres wichtigen Verbündeten. Also großer Schock, der wirklich mit extremen Auswirkungen auf den Welthandel, auf das multilaterale Handelssystem, aber ganz grundsätzlich auf die Weltpolitik Auswirkungen haben wird. Das zum einen kalt erwischt im Sinne von überraschend, würde ich jetzt eher sagen, nicht unbedingt. Das ist vielleicht auch der große Unterschied zu Trump 1. Die Wahl 2016 war ja damals sehr überraschend. Jetzt, bei der zweiten Wahl, ist es, glaube ich, schwierig zu sagen, es ist eine vollkommene Überraschung. Und wir haben auch die Unternehmen am IFO-Institut direkt befragt. Wir haben im IFO-Institut eine regelmäßige Unternehmensbefragung, wo wir die Unternehmen fragen nach ihren aktuellen Geschäftslage, nach ihren Geschäftserwartungen. Das ist wirklich ein ganz wichtiges Asset am IFO. Daraus ergibt sich dann auch der IFO-Konjunkturindex. Aber da konnten wir im vergangenen September die Unternehmen auch direkt fragen, was erwarten sie eigentlich für den Ausgang der Wahl? Und da haben sehr viele, die allermeisten Unternehmen eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet. Das heißt, kalt erwischt im Sinne von überraschend, würde ich sagen, nein.
Aber erstaunlich ist ja, dass fast die Hälfte der Unternehmen, die Sie befragt haben, denkt, dass die Wahl von Trump ganz negative Auswirkungen für ihr Geschäft haben wird. Warum ist das so?
Da spielen natürlich sehr viele Faktoren eine Rolle. Als Handelspartner schaut man natürlich vor allem in erster Linie auf die Handelspolitik. Und da hat Trump sehr radikale Vorschläge. Er möchte 20% Zölle erheben, grundsätzlich auf alle Importe. Der Durchschnittszoll jetzt in den USA ist unter 3%. Also ist wirklich ein enormer Schock. Für chinesische Importe sogar 60%. Und das würde natürlich große Auswirkungen haben auf Unternehmen, die in die USA beispielsweise exportieren. Wichtig ist, glaube ich, auch in dem Kontext nochmal zu sagen, Trump und die Trumpsche Handelspolitik ist wirklich ein Frontalangriff auf das regelbasierte Handelssystem.
Sie haben das gesagt, es ist ein Frontalangriff auf das Welthandelssystem, so wie es bisher war. Wobei, so war es ja auch schon gar nicht mehr, nicht? Also so dieses Freihändlerische, wir machen Verträge, wir machen Rechtssicherheit für alle, die beteiligt sind. Wir haben Sanktionsverfahren, die funktionieren, wenn jemand dagegen verstößt. Das gibt es doch schon Ewigkeiten nicht mehr. Also eigentlich wundert mich, dass jetzt alle so sagen, das wird eine Katastrophe, weil wir reden seit 4, 5 Jahren, wir reden eigentlich seit der ersten Amtszeit von Donald Trump darüber, dass die Handelsräume zerfallen, dass es eine Deglobalisierung gibt und dass man eben die einzelnen Aktivitäten von Firmen auch regional abschottet.
Ich glaube, das muss man differenziert sehen. Also Sie haben komplett recht. Wir sind nicht mehr in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er, wo alle happy waren mit der Hyperglobalisierung, wo es nur darum ging, ja, den Rahmen zu schaffen und dann ist alles gut. Da sind wir nicht. Aber trotzdem ist der Übergang jetzt, wenn man so möchte, von Biden zu Trump ein radikaler. Das ist keine Fortsetzung. Bei Biden, klar, auch da ist es so, wenn es um China ging, haben die Vereinigten Staaten sich nicht ans Welthandelsrecht gehalten. Wir Europäer dagegen versuchen es schon. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel die Zölle auf E-Autos, da haben die Amerikaner völlig WTO, nicht WTO-konform, 100% jetzt Zölle erhoben auf E-Autos. Wir Europäer versuchen mit Blick auf chinesische E-Autos die WTO-Handelsregeln zu berücksichtigen. Wir versuchen Ausgleichszölle.
Ich muss ganz kurz sagen, die WTO ist die World Trade Organization, also die Welthandelsorganisation, die eben eigentlich ihre großen Zeiten in der Phase des Freihandels zu Beginn des neuen Jahrtausends hatte.
Genau, absolut richtig. Also absolut richtig auch, dass die WTO, die Welthandelsorganisation, aktuell natürlich nur in einem sehr schlechten Zustand ist. Der Streitbeilegungsmechanismus ist blockiert, der eigentlich dafür gedacht war, dass man eine Entscheidung trifft, wenn es Handelsstreitigkeiten gibt. Absolut. Aber jetzt wird es rauer und es wird vor allem rauer für uns Verbündete auch. Trump kennt nämlich auch in der Handelspolitik weder Freund noch Feind. Was er möchte, sind Deals. Und das ist, glaube ich, dann eben doch nochmal wirklich ein Epochenwechsel, wenn die größte Volkswirtschaft auch gegenüber den Verbündeten wirklich ihre Macht als wichtiger Absatzmarkt zum Beispiel einsetzt, um Konzessionen, um Zugeständnisse ja de facto zu erpressen. Also das ist schon ein großer Unterschied zu der Handelspolitik von Biden und auch von Trump 1, wenn man sich anschaut, was letztendlich damals passiert ist. Da war der Fokus klar auf China.
Warum sagen denn auch Unternehmen, die gar keine direkten Geschäftsbeziehungen mit den USA unterhalten, also die gar nicht leiden würden unter diesen direkten Zöllen, unter diesem direkten Protektionismus, der jetzt droht, warum sagen auch die, dass sie glauben, dass die Wahl Donald Trumps ihnen schadet und den Arbeitsplätzen natürlich auch, die daran hängen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Natürlich ist es so, in dieser Umfrage, die wir gemacht haben, es waren vor allem also Unternehmen, die stark exportieren in die USA, da war der Anteil sehr groß, die negative Auswirkungen erwartet haben. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, es sind auch Unternehmen, die gar nicht direkt in die USA exportieren, die gesagt haben, wir befürchten negative Auswirkungen einer weiteren Trump-Präsidentschaft. Der Grund ist, und das macht sozusagen diesen ganzen Protektionismus, der jetzt wieder kommt, viel, viel komplizierter als früher, der Grund sind Lieferketten in erster Linie. Also, dass Unternehmen miteinander verknüpft sind, weil sie Vorleistungen verkaufen, weil sie Vorprodukte verkaufen an weitere Unternehmen. Und so sind auch Unternehmen, wenn ein Unternehmen nicht selber in die USA exportiert, verkauft es vielleicht trotzdem Vorleistungen an ein großes Unternehmen, das eben Exporteur ist in die Vereinigten Staaten. Und somit ist man auch indirekt betroffen.
Und das ist auch der Grund, weshalb ein Handelskrieg zwischen den USA und China auch die deutsche, die europäische Wirtschaft treffen würde?
Genau, absolut. Wir haben das im IFO-Institut eben simuliert, was dieses einfache Trump, dieses Szenario von Trump, 20% Zölle auf alles und 60% auf China, was es für die deutsche Außenwirtschaft bedeuten würde. Und da sehen wir ganz klar, dass die deutschen Exporte zurückgehen würden um 15% in die USA, aber auch um 10% nach China. Und der Grund ist eben genau das, wir sind auch mit Lieferketten verbunden mit China. Und wenn die chinesischen Exporte zurückgehen in die USA, wird es auch dazu führen, dass weniger Nachfrage ist nach Vorleistungen aus Deutschland für chinesische Unternehmen. Wenn ich das vielleicht noch kurz anfügen darf, was spannend ist, es geht natürlich auch andersrum. Wenn der amerikanische Markt, und das haben wir schon in dieser ersten Phase des Handelskriegs 2016 bis jetzt eigentlich gesehen, wenn der amerikanische Markt für chinesische Unternehmen zu ist, heißt es auch, dass chinesische Produkte auf anderen Märkten stärker exportiert werden. Und das ist auch genau das, was wir in unserer Simulation gesehen haben, nämlich, dass chinesische Exporte infolge des Trumpschen Protektionismus deutlich steigen würden nach Europa und Deutschland. Und es ist dann auch die Frage, wie reagieren wir, wenn wir plötzlich sehen, dass die chinesischen Importe deutlich steigen.
Das sind die chinesischen Elektroautos, die im Moment in Deutschland oder in Europa wahnsinnig aggressiv verkauft werden, weil sie eben in den USA nicht mehr verkauft werden. Aber wie würde man denn, was würden Sie denn oder was raten denn Wirtschaftsforscher der Europäischen Union? Wie kann man sich dagegen immunisieren? Was ist die richtige Antwort auf diesen Protektionismus?
Ja, immunisieren ist schwierig, weil wir natürlich eng verknüpft sind mit den Vereinigten Staaten. Ich glaube, es sind drei wichtige Schritte, die man unternehmen sollte, die, glaube ich, auch relativ Konsens sind unter Handelsökonomen. Der erste Schritt ist die eigene Geschlossenheit auf europäischer Ebene. Das ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass wir sowohl mit den USA, aber auch mit China sozusagen handelspolitisch interagieren können. Nur zusammen sind die europäischen Staaten einigermaßen auf Augenhöhe. Deutschland wurde jetzt zum Beispiel erst neulich oder dieses Jahr zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das klingt jetzt erstmal super, dann könnte man denken, okay, Deutschland hat vielleicht auch selber eine große Wirtschaft. Aber wenn man sich anschaut, der Vergleich zu den USA, wir sind mehr als 6-mal kleiner. Oder andersrum, die Vereinigten Staaten sind 6-mal größer als wir. Das zeigt einfach, nur zusammen ist die Europäische Union stark genug, um gegenüber China und USA sozusagen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, mit Blick auf Donald Trump jetzt im Spezifischen, ist wahrscheinlich Zuckerbrot und Peitsche. Donald Trump, wie schon vorher...
Also zurücksanktionieren.
Ja, wie gesagt, das Zuckerbrot nicht vergessen. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Kommission auch genau diesen Plan hat. Donald Trump möchte Deals. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, ihm von vornherein ein Angebot zu machen, was wir ihm bieten können. Tatsächlich ist es zum Beispiel so, dass das US-amerikanische Zollniveau niedriger ist als das europäische. Und da könnte man zum Beispiel proaktiv Angebote machen für niedrige Zölle.
Also Zölle senken.
Zum Beispiel, ja. Und da würden beide Seiten davon profitieren. Donald Trump hätte eine gesichtswahrende Lösung. Das ist natürlich ein Versuch. Aber, muss man fairerweise sagen, Trump ist so fasziniert von Zöllen, ich glaube nicht, dass wir ohne Zölle, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich auch darauf einzustellen, dass Zölle kommen werden für Europa. Und da geht es dann auch darum, ein Abschreckungsszenario aufzubauen, klarzumachen, wenn diese Zölle kommen, werden wir auch Vergeltungszölle auferlegen, die wir auch wieder zurücknehmen, sobald die US-amerikanischen Zölle kommen. Das ist natürlich ein Balanceakt, weil das ist die große Gefahr, es zu so Eskalationsspiralen kommen könnte. Ne? Es kommen die ersten
Zölle. Sowas kann auch schief gehen.
Das ist richtig. Aber wenn wir gar keine Abschreckung haben, hat Trump mit uns definitiv leichtes Spiel. Vielleicht noch zum dritten Punkt. Also erster Punkt, eigene Stärke, eigene Geschlossenheit. Zweiter Punkt, Zuckerbrot und Peitsche. Aber der dritte Punkt ist auch, dass wir Partner brauchen. Wir müssen unsere Partnerschaft mit anderen Ländern stärken. Klar, die USA ist, wie gesagt, ein wichtiger Handelspartner, aber insgesamt sind es 11% des deutschen Außenhandels, der mit den USA abgewickelt wird. Das heißt, es gibt noch ganz viele andere Länder da draußen und deswegen ist es auch wichtig, dass wir gerade im Bereich Handelsabkommen zum Beispiel da wieder aktiver werden. Es gibt zum Beispiel so ein Mercosur-Abkommen, das jetzt schon, also mit Ländern aus Südamerika, das schon in den 90ern eigentlich verhandelt wurde. Sowas abzuschließen ist, glaube ich, auch sinnvoll. Denn dann könnte man gegebenenfalls Ausfälle, die man hat, im direkten Handel mit den USA kompensieren durch mehr Handel mit anderen Partnern.
Wie viele Partner haben wir denn noch? Also wenn ich mir das jetzt so überlege, Russland natürlich nicht mehr, die Verbündeten von Russland auch nicht. Mit China haben wir auch ein Problem, mit den USA kriegen wir ein Problem. Wer bleibt denn noch übrig in diesem ganzen großen Kosmos, den wir mal hatten, an Handelspartnern, an Freunden oder zumindest an Geschäftspartnern, die wir geschätzt haben und die uns geschätzt haben? Lateinamerika ist ja auch nicht ganz einfach.
Lateinamerika ist, ja, ist immer die Frage, welcher Partner ist einfach? Natürlich ist Lateinamerika ist nicht Europa, das ist richtig. Die haben eigene Interessen, es gibt da auch einzelne Diktaturen, das muss man auch so ganz klar ansprechen. Aber es gibt auch ganz viele Demokratien, die vielleicht wirtschaftlich Probleme haben, aber auch wertetechnisch mit uns stark verbunden sind. Deswegen ist Lateinamerika definitiv eine Region, mit der wir viel stärker Handel treiben sollten. in Südostasien mit den ASEAN-Staaten. Da gibt es noch einige, mit denen wir keine Handelsabkommen haben. Mit Indien wird aktuell wieder verhandelt. Auch Afrika ist natürlich immer, der afrikanische Kontinent muss immer ein Thema sein. Also es gibt sehr, sehr viele Partner. Wir sollten uns eben nicht drauf verengen auf diese zwei großen Supermächte, USA und China. Natürlich ein großer Batzen der Weltwirtschaft, aber längst nicht alles.
Wenn man das nochmal anschaut, und ich meine, die anderen, um die bewerben sich ja die anderen auch. Also das muss man, glaube ich, auch noch fairerweise dazu sagen. Die warten nicht gerade darauf, dass Europa sich das jetzt mal wieder überlegt mit einem Freihandelsabkommen. Aber wenn man jetzt nochmal auf die globalen oder die global agierenden Industrieunternehmen guckt, die Deutschland ja so prägen, was ist denn für die beste Strategie, sich jetzt mit in dieser neuen Welt zurechtzufinden, die ja, wie wir ahnen, keine Episode, sondern erstmal ein Dauerzustand ist?
Ja, da gibt es natürlich keine Pauschallösung, das ist natürlich sehr unternehmensspezifisch. Ich denke, ein wichtiger Faktor, wovon die Antwort abhängen muss, ist die Unternehmensgröße. Multinationale Unternehmen zum Beispiel, die in den USA schon produzieren, für die ist es vielleicht leichter zu reagieren auf Zölle. Die können ihre Produktion teilweise verlagern, mehr vor Ort produzieren für den Markt. Es ist ja auch teilweise schon so, wenn man sich die deutsche Automobilindustrie anschaut. Klar, wir exportieren aus Deutschland Autos in die USA, aber sehr viel wird vor Ort produziert für den Markt vor Ort. Das heißt, multinationale Unternehmen können durch Produktionsentscheidungen darauf reagieren. Für kleine und mittelständische Unternehmen ist es natürlich schwieriger. Da ist es ähnliches wie bei der Handelspolitik ein wichtiges Thema, die Diversifizierung. Also nicht zu abhängig zu werden von einem Markt oder von zwei Märkten, sondern versuchen, neue Märkte sich zu erschließen. Das klingt jetzt super. Aber wenn man ehrlich ist, es ist teuer und es ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen nicht leicht. Und jeder neue Markt, jeder neue Zulieferer auch, wenn man die Importseite begutachtet, das ist mit Aufwand verbunden. Und deswegen ist es so wichtig und ist auch wirklich kein Randthema, dass auch der politische Rahmen dafür da ist, dass es politisch gefördert wird. Und deswegen ist zum Beispiel das Thema Exportförderung ein ganz wichtiges. Also gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist die staatliche Flankierung in der Außenwirtschaft enorm wichtig.
Jetzt gibt's ja die Ersten, die sagen, wenn Donald Trump auch seine geopolitischen Ankündigungen wahrmacht und schon morgen einen Waffenstillstand in der Ukraine herrschen wird, unter welchen Bedingungen auch immer der zustande gekommen ist, dann wäre doch eigentlich alles wieder wie früher oder wie gehabt. Dann könnten wir wieder mit Russland handeln, dann gäbe es keine Sanktionen mehr, dann könnte die Wirtschaft, die deutsche, die europäische Wirtschaft, die Beziehungen wieder aufnehmen, könnte wieder von preiswerten Energielieferungen profitieren und müsste sich auch keine Gedanken mehr machen, wie viel Waffen wir der Ukraine geben müssen. Ist das falsch gedacht, wenn ein Waffenstillstand kommt, dass es diese Konsequenzen haben könnte?
Sagen wir mal so, es wäre richtig gedacht, wenn man davon ausgeht, dass geopolitisch und sicherheitspolitisch keine Gefahr von Russland ausgeht. Ich bin jetzt kein Forscher im Bereich Friedenspolitik oder Sicherheitspolitik. Aber mein Eindruck ist, dass die Gefahr, die sicherheitspolitische Gefahr, die von Russland ausgeht, nicht weggehen würde, nur dadurch, dass man plötzlich einen Friedensschluss hat. Aber klar, es ist Spekulation. Ich glaube, sie weist auf einen sehr wichtigen Punkt hin. Dieses Gefühl oder dieser Wunsch, irgendwie zu sagen, ja, eigentlich könnten wir doch wieder zurück in diese Zeit, in der auch der Außenhandel, die Weltwirtschaft nicht politisiert war. Und das ist was zum Beispiel China, glaube ich, haben sie schon in der Vergangenheit gemacht, werden sie jetzt noch viel stärker machen, mit Blick auf Europa ganz stark machen wird. Dieses Angebot zu sagen, hey, dieses ganze geopolitische, schiebt es doch mal beiseite, lass uns normalen Handel in Anführungsstrichen treiben. Und ich halte das wirklich für gefährlich. Warum? Weil wir bei Russland schon gesehen haben, auch bei China gesehen haben, dass Außenwirtschaftsbeziehungen von dieser Seite auch geopolitisch, politisch instrumentalisiert werden. Wir erinnern uns alle noch an die Gaslieferungen. Wenn es ein Friedensschluss wäre, zum Beispiel in der Ukraine, könnte Russland immer noch den Gashahn abdrehen, wenn wir wieder neue Beziehungen hätten. China nutzt zum Beispiel bei Rohstoffen Exportbeschränkungen ganz gezielt. Das zu ignorieren, wäre wirklich sehr naiv. Wir werden nicht mehr zurückkommen in die 90er Jahre oder Anfang der 2000er in absehbarer Zeit. Gleichzeitig war ich auch davor zu sagen, okay, das andere Extrem, Decoupling, dann brechen wir alles ab. Das halte ich auch nicht für die richtige Lösung, sondern es muss darum gehen, in den Bereichen, die sicherheitsrelevant sind, die kritisch sind, da den Handel zu kontrollieren, nicht naiv zu sein und da diesen Balanceakt zu machen, was oft ja unter der Überschrift De-Risking steht.
Also Abhängigkeit hat einen politischen Preis, aber eben über kurz oder lang dann auch immer einen ökonomischen. Gibt es denn gar nichts Positives, was man aus der Wahl von Donald Trump für die deutsche und europäische Wirtschaft nehmen könnte? Also gibt es nichts, wo man sagen könnte, vielleicht kommt es doch nicht so schlimm oder vielleicht kommt es auch ganz gut?
Ja,
also die Börsen finden das ja alle super. Also
ich habe gelesen, die Börsen finden es einfach gut, dass die Wahl vorbei ist und es Klarheit besteht, was auf uns zukommt. Gut, ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Der eine Punkt, weil es anscheinend in Brüssel öfters ja gesagt wird, ich glaube, der Spruch kommt von Jean Monnet, in der Krise wächst Europa.
Jetzt, so war es ja auch in den letzten Krisen.
Ja, weiß ich nicht. Kann man so sehen? Vielleicht gerade in der Anfangszeit der europäischen Integration. In den letzten Krisen kann man es unterschiedlich sehen. Ja, kann man die Aussage so treffen. Der Druck ist auf jeden Fall jetzt enorm, eben nicht nur außenwirtschaftlich, sondern eben vor allem auch sicherheitspolitisch. Wir wissen auch nicht, wie die Demokratie sich weiterentwickelt in den Vereinigten Staaten. Ja, der Druck ist da, aber ich weiß nicht, ob man das positiv sehen soll, sondern es ist eine Notwendigkeit, dass wir in Europa vorankommen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und der zweite Punkt ist auch was ich vorhin schon angedeutet habe, wenn jetzt, das ist aber sehr kurz gedacht, es kann natürlich teilweise eben Handelsumlenkungseffekte geben, wenn Amerika sich, sag ich mal, protektionistisch hinter eine große Mauer aufbaut. Das schadet vor allem den Vereinigten Staaten selbst. Und da kann es sein, dass wir vielleicht in manchen anderen Exportmärkten zum Beispiel einen Tick mehr exportieren, aber der komplette Schaden an sich ist da viel, viel zu groß, um zu sagen, das könnte das kompensieren.
Ein letztes Wort. Sie haben eben gesagt, wie wichtig Sicherheit ist und Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit. Deutschlands Politik ist im Moment, glaube ich, im Vergleich zu Donald Trump noch total viel unberechenbarer. Wir wissen ja gar nicht, wie und wann das am Ende oder zum Ende kommt mit der Ampelkoalition und wie in den nächsten Monaten Politik gemacht werden soll. Spielt das eine Rolle für die Erwartungen der deutschen Wirtschaft an Wachstum, Konjunktur, Wohlstand, Zufriedenheit, Hoffnung?
Definitiv. Die ökonomische Forschung ist sehr klar, Unsicherheit schadet der Wirtschaft ungemein. Und da wäre es natürlich zu hoffen, wenn wir in Zukunft da wieder mehr Klarheit haben. Ich möchte auch nochmal betonen, auch Klarheit mit Blick, ich wiederhole mich leider, mit Blick auf Europa und die gemeinsame europäische Politik. Da hat leider auch die aktuelle Regierung oft kein gutes Bild abgegeben, wenn es zum Beispiel eben darum ging, um China und Zölle gegen E-Autos. Da war die Regierung gespalten und somit war dann oft auch Europa gespalten.
Herr Bauer, vielen Dank. Klarheit ist wichtig und da haben Sie uns sehr, sehr geholfen. Dankeschön fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Und Ihnen und euch auch ganz vielen Dank fürs Zuhören. Herzliche Grüße. Bis zur nächsten Woche. Ihre Ursula Beitkleide. Tschüss.